Schön, euch alle wiederzusehen. Und das stimmt, ich fühle mich schon so ein bisschen zu Hause hier. Und das liegt aber auch daran, dass wenn man hier reinkommt ins Gebäude, man von Menschen freundlich begrüßt wird. Also herzlichen Dank. Ich habe auch Grüße von der Gemeinde in Springe mitgebracht und reiche die hier gerne weiter. Ich möchte am Anfang mit uns beten. Herr Jesus Christus, dass du zu Wort kommst in unserem Leben, dass du Gestalt gewinnst in uns, durch uns, auch in dieser Welt, durch deinen Geist, durch dein Wort. Darum bitte ich dich und so lass beides gelingen, das Reden und das Hören. Amen. Wie sollen sich die Jesus-Jünger und Jüngerinnen verhalten, bis er wiederkommt? Wie müssen sie sich vielleicht sogar verhalten? Gerade in Zeiten vielleicht wie jetzt, wo so viele Herausforderungen auf uns einströmen, mit denen wir nie gerechnet haben, jedenfalls so nicht gerechnet haben, taucht die Frage auf, und was ist mit Jesus? Verlieren wir ihn vor lauter Sorgen aus den Augen? In den Reden Jesu an seine Jüngergemeinschaft hat er ihnen Einblick gegeben in das, was auf sie zukommt und worauf sie achten sollen. Dort ist viel davon die Rede, sich nicht ablenken zu lassen, also nüchtern zu sein, besonnen zu sein und wachsam zu sein. Man findet einen dieser Redekomplexe im Matthäusevangelium, die Kapitel 24 und 25. Und wie das aussehen kann, dieses Wachsamsein, dieses sich nicht ablenken und vieles mehr, berichtet Jesus in Beispielgeschichten. Und so eine Beispielgeschichte möchte ich uns heute einmal als Grundlage für die Predigt vorlesen. Ich lese aus einer Übertragung von Roland Werner, das heißt das Buch zum besseren Verständnis. Ich lese aus Matthäus 25, die Verse 14 bis 30, heute etwas länger. Das ist genauso, sagt Jesus, wie bei der Geschichte von dem Mann, der in ein anderes Land zog. Er rief seine Mitarbeiter zusammen, übergab ihnen die Verantwortung für alles, was ihm gehörte. Dem einen vertraute er 500.000 Silbermünzen an, dem zweiten 200.000 und dem dritten 100.000, entsprechend der Fähigkeit jedes Einzelnen. Sofort danach verreiste er. Da setzte sich der die Summe von 5.000 Talern bekommen hatte, in Bewegung und fing an, damit zu arbeiten und konnte noch einmal dieselbe Summe dazugewinnen. In gleicher Weise gewann der 200.000 bekommen hatte, dieselbe Summe noch einmal dazu. Und was tat der 100.000 bekommen hatte? Er ging hin, machte ein großes Loch in der Erde und versteckte darin das Silbergeld, das sein Herr ihm gegeben hatte. Es verging eine lange Zeit, da kam der Herr wieder zurück und wollte ihre Abrechnung sehen. Da trat zuerst der vor, der 500.000 Münzen erhalten hatte, und legte die anderen 500.000 Münzen dazu und sagte: Herr, du hast mir 500.000 Münzen gegeben, schau mal, ich habe noch einmal 500.000 Münzen dazu verdient. Da sagte der Herr zu ihm: Du bist ein guter, verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Du bist mit dieser geringen Summe verantwortlich umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn. Da trat auch der heran, der 200.000 Silbermünzen erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir 200.000 Münzen gegeben. Herr, ich habe 200.000 Silbermünzen dazu verdient. Da sagte auch der Herr zu ihm: Du bist ein guter und vertrauenswürdiger Mitarbeiter. Du bist mit einer geringen Summe verantwortungsvoll umgegangen. Ich werde dir jetzt etwas wirklich Großes anvertrauen. Komm herein, nimm teil an der Freudenfeier deines Herrn. Da trat auch der hervor, der 100.000 Münzen bekommen hatte, und sagte: Herr, mir ist klar, dass du ein Mensch bist, der über Leichen geht. Du holst dir da Gewinn ab, wo du nichts eingesetzt hast, und verlangst Einnahmen, wo du nichts investiert hast. Da bekam ich es mit der Angst zu tun und versteckte das Geld an einem geheimen Ort. Hier hast du alles wieder. Da sagte sein Herr zu ihm: Du bist ein fauler, verantwortungsloser Kerl. Deine eigenen Worte beweisen das. Denn wenn du meinst, dass ich mir Gewinn holen will, ohne etwas einzusetzen, und Einnahmen erwarte, ohne zu investieren, dann hättest du zumindest mein Geld auf die Bank bringen können. Dann hätte ich wenigstens bei meiner Rückkehr meinen Einsatz zusammen mit den Zinsen wiedererhalten. Deshalb nehmt ihm das Geld weg und gibt es dem, der 1 Million Silbermünzen hat. Denn es ist so: Wer etwas besitzt, dem wird noch dazugegeben werden, sodass es mehr wird und er mehr hat als genug. Aber dem, der nichts aufzuweisen hat, dem wird auch noch das, was er hat, weggenommen werden. Und diesen nutzlosen Mitarbeiter werft hinaus dorthin in die äußerste Dunkelheit, wo nur noch Trauer und Klage herrscht. Soweit erst einmal. Eines ist sicherlich in dieser Übertragung von Roland Werner deutlich geworden: Unser Begriff von Talent und der Begriff von Talent, der in den anderen Bibelübersetzungen hier für Silbermünzen steht, ist nicht dasselbe. Wir verstehen ja Talent unter einer besonderen Begabung, eine besondere Fähigkeit, meistens im künstlerischen oder auch in anderen Bereichen. Talent ist aber damals und auch in unserem Text Kapital, materielles Gut. So war es auch früher mal in der deutschen Sprache, hat der Duden mir gesagt. Also Jesus verwendet eine Erzählung, in dem ein wohlhabender Mann hervortritt oder vorkommt. Und er vertraut seinen Mitarbeitern seine ganze Habe an. Ein damals nicht ganz ungewöhnlicher Vorgang, wenn jemand außer Landes reisen musste. Aus was für Gründen auch immer, die hatten ja noch keine Flugzeuge, die mussten ja entweder zu Fuß gehen, wenn man reich war, hatte man vielleicht ein Reittier oder vielleicht eine Kutsche oder konnte sich auch eine Seereise erlauben. Aber das, was macht man dann mit seinem Reichtum, mit seinem Besitz? Das vertraute man Mitarbeitern, Sklaven damals oder Knechten an, die damit umgehen sollten. Die Größe des Besitzes ist riesig groß. Auch wenn sie unterschiedlich viel bekommen, bekommt jeder sehr viel. Also eine Silbermünze, also ein Talent aus den anderen Übersetzungen, entspricht etwa das Jahreseinkommen eines normalen Arbeiters von 20 Jahren. So 20 Mal das Jahreseinkommen. Das ist eine gewaltige Summe. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Darauf sind wir vielleicht immer so ein bisschen fixiert. Sie erhalten alle etwas sehr, sehr Wertvolles. Der eine mehr und der andere weniger. Und hier steht: jedem nach seinen Fähigkeiten. Und das ist der Bezugspunkt zu uns, Jesusleuten. Wir haben auch von Gott etwas sehr Wertvolles anvertraut bekommen. Darauf weist Jesus seine Jüngergemeinschaft hin. Und nach Himmelfahrt wussten die Jünger, was Jesus mit dieser Geschichte meint. Er ist ja jetzt nicht mehr mitten unter oder mitten bei seinen Jüngern, so wie wir ihn ja auch nicht sehen können. Leibhaftig. Wir vertrauen ihm. Wir hören vielleicht auf seine Stimme. Wir hören seine Stimme aus der Schrift heraus. Vielleicht beim Beten kommen uns Gedanken, die unser Leben vorwärts bringen. Jesus war nicht mehr sichtbar unter ihnen. Das war schon eine ganz schöne Umstellung, kann ich mir vorstellen. Und nun, wie soll es weitergehen? Einmal war ihnen bewusst geworden: Wir sind jetzt andere. So Mitarbeiter wie in dieser Beispielerzählung waren damals immer auch Mitglieder der Hausgemeinschaft des Herrn. Die saßen also mit oder wurden mitversorgt von dem Herrn, von seinem Haus. Sie waren Hausgenossen. Und später wird Paulus an die Christen das auch schreiben: Das seid ihr jetzt. Ihr seid nicht mehr Fremde, nicht mehr Nichtbürger bei Gott, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das war ihr Status. Das war das, wozu Jesus sie gemacht hat. Petrus vertieft das noch in seinem Brief, wenn er schreibt, gepriesen sei Gott. Eigentlich heißt es, ich will gut reden von Gott. Ich kann nämlich nicht anders. Von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann setzt er weiter, dass es im Himmel ein Erbteil für uns gibt. Also diese Zugehörigkeit zu Gott, zu Gottes Familie, zu Gottes Gemeinschaft, dieses Hineinversetztsein in diesen Zustand der lebendigen Hoffnung, für die Gott garantiert und sie am Leben erhält durch die Auferstehung mit Jesus Christus, das ist uns von Gott gegeben, zur eigenen Stütze, zur eigenen Stärkung, zur eigenen Identität, und gleichzeitig ist das unser Kapital, das wir gerne mit anderen teilen sollen, mitteilen sollen. So wie der Hausherr ihn das hinterlassen hat, so hat Jesus uns das hinterlassen. Sein, wir Frommen sagen dazu, sein Heil, seine Gnade, seine Versöhnung mit Gott. Das ist das Kapital, das Gemeinden haben, das sie bestimmt. Und das ist auch die Identität von Jüngergemeinschaften. Jesus beschreibt es einmal so, um das zu verstärken. Ich lese wieder aus Roland Werner, nur ein paar Verse, auch aus dem Matthäus-Evangelium, dem 5. Kapitel, ab Vers 13. Ihr seid unglaublich wichtig für diese Welt, genauso unverzichtbar wie das Salz. Und wenn das Salz entsalzt wird, ist es zu nichts mehr Nütze. Am besten, man schüttet es auf die Straße, wo Menschen darauf hin und her laufen. Ihr aber seid unendlich wichtig. Genau wie das Licht, das die Welt erleuchtet. Und so weiter. Also neben allem Lebenspotenzial, was wir als Menschen haben, was jeder Mensch in dieser Welt hat, von Gott, seinem Schöpfer, mit dem Gott ihn ausgestattet hat, kommt für uns das Heil Gottes und die Zeugenschaft dazu, das auch anderen mitzuteilen. Es wird so übersetzt von Roland Werner dann weiter in dem Bild von dem Licht. Lasst doch das Licht, was euer Leben hell macht, anderen Leuten zugutekommen. Das heißt einsetzen, das heißt damit umgehen, damit wirtschaften mit dem Kapital, das Gott uns gegeben hat. Das neue Gottesverhältnis durch die Versöhnung mit Gott, die mit ihm und untereinander möglich ist. Ich habe eine Stelle gefunden von einem Bischof, der das versucht hat, einmal zusammenzusetzen. Das war auch gleichzeitig Theologieprofessor Ulrich Wilkens. Er schreibt dazu, alle Schuld ist gelöscht, alles Leben geheilt, für alle, die an ihn glauben, eine Zukunft geöffnet, in der alles gut wird. In dieser Hoffnung eröffnet sich ein Blick unendlich weit über den Tod hinaus und über alle bedrückenden Sinnlosigkeiten irdisch gegenwärtigen Lebens. Eine Aussicht auf eine Ewigkeit, vor der man sich nicht ängstigen muss, als vor einem dunklen, ewigen Nichts, sondern die man mit großer Zuversicht und Freude erwarten darf. Dies alles gründet sich in der Auferweckung Jesu als das einzige Geschehen, in dem das endzeitlich ewige Wirklichkeit der ganz neuen Lebenswelt geworden ist. Erstmal soweit. Das hat Gott uns anvertraut, jedem von euch. Und das erst einmal zulassen, annehmen, wahrnehmen und wirken lassen, dass man Zeuge werden kann. Jedem gilt dieses Versöhnungsgeschehen, dir und mir. Und es ist uns anvertraut auch zur persönlichen Anwendung und zum Weiterreichen. So wie die Diener oder die Mitarbeiter des Herrn mit dem Kapital des Herrn auch gewirtschaftet haben. Zeuge sein, jeden nach seiner Befähigung und nach seiner geschöpflichen Ausstattung. Egal, ob du dein Leben singst in Moll oder in Dur, so singt es Jürgen Werth, egal ob du ein draufgängerischer Typ bist, ob du eher zurückhaltender bist, ob du schnell begeistert bist oder ob du eher hinterfragend und tiefgründig fragend bist und so weiter. Viele Prägungen haben wir mitbekommen, auch im Leben durch unsere Geschichte, die wir hinter uns haben. Sie haben Spuren hinterlassen von Menschen, die uns beeindruckt haben oder die uns nicht beachtet haben. All das macht uns auch aus, aber das verhindert eins nicht, dass wir mit diesem Kapital der Versöhnung, des Heil Gottes ausgestattet sind. Und hier steht ein ganz entscheidender Satz: einem jeden nach seiner Begabung oder einem jeden nach seiner Befähigung. Wir haben das miteinander gesungen. Gut, dass wir einander haben. Nicht einer kann alles, nicht einer macht alles und nicht einer muss alles machen, aber man hilft sich gegenseitig und so wird ein gemeinsames Ganzes draus. Wie jeder einzelne Christ das einsetzt, da kann man lange drüber reden. Es geschickt einsetzen, es höflich einsetzen, aber das bleibt bei ihm. Genauso, ob er es einsetzt. Manchmal ist es hilfreich, bei anderen Rat zu fragen. Sag mal, ich habe den Eindruck, wie kann ich damit umgehen? Vielleicht kennt ihr die Geschichte vor mir schon, dass eine Frau zu einem Pastor kommt und sich beklagt. Du, ich kann überhaupt nichts für Jesus tun. Ich kann nicht so gut reden über meinen Glauben. Mir fehlen dann manchmal die Worte und das Herz puchert bis dorthin. Und dann sagt er, was machst du denn gerne? Er sagt, soll ich sagen, ja, sag doch ehrlich, ich bewirte gerne Leute. Und dann sagt der Pastor, ja, schön, dann mach das und tu dich mit jemandem zusammen, der gerne über seinen Glauben redet. Und so ist ein Hauskreis entstanden und sie haben Nachbarinnen eingeladen und so ist langsam Frucht gewachsen. Jeder nach seiner Begabung, jeder nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Maß. Das Gegebene von Gott müssen wir uns auch nicht verdienen durch besondere Leistung, sondern wir dürfen es vertrauensvoll annehmen. Die Gnade Gottes gilt allen. Und alle Menschen, und auch das wissen wir, haben unterschiedliche Lebensenergien, Lebenskräfte, leben in unterschiedlichen Lebensbereichen. Manche Menschen haben mich gefördert. Manche Menschen werdet ihr fördern, durch das, was ihr erkannt habt. Und wenn man es so weitergibt, dass der andere das annehmen kann und umsetzen kann, umso besser. Ich bin dankbar, dass ich solche Geschwister an meiner Seite habe. Nicht alle Christen müssen riesige Glaubenswerke gründen. Manchmal sind sie noch nicht mal dazu ausgestattet, aber versuchen sich daran und arbeiten sich ab. Aber jeder kann auf seine Art und Weise das, was Gott ihm gegeben hat, anderen mitteilen. Das heißt ja, mit anderen teilen. Und das Ganze ist dynamisch angelegt. Je älter man wird, je länger man mit Jesus unterwegs ist, dann erlebt man immer mehr und wird auch vielleicht manchmal lockerer. Das von Gott Empfangene annehmen, wahrnehmen, anwenden, dazu ermutigt Jesus mit dieser Beispielgeschichte. Oft lenken wir ja so den Blick auf den letzten Teil. Ich frage mich eigentlich immer, warum. Denn im dritten Knecht schildert Jesus den Antityp, das Gegenbild, also wie man es nicht machen soll. Einfach nur als Warnung. Jesus zeigt auf, was passiert, wenn sein Angebot zwar angenommen, aber nicht zur Wirkung kommt. Der dritte Knecht hat mit dem nichts angefangen. Vielleicht wusste er auch gar nicht viel damit anzufangen. Aus seiner Antwort geht, dass er Angst vor seinem Herrn hat. Also es geht hinein bis in die Vorstellung von Gott, dieses Anti-Beispiel. Er sieht in Gott einen, der immer nur fordert. Einen, dem man es nie recht machen kann. Und darum vergräbt er das Angebot Gottes. Er versteckt es regelrecht, um es ihm nachher ganz zurückzugeben, um nicht irgendwie doch noch schuldig vor ihm zu sein. In der Beispielerzählung kommentiert der Hausherr nicht seine Charakterisierung durch den Knecht. Dass er sagt, du bist so und so und so und deshalb habe ich das nicht gemacht. Er zitiert es nur. Er sagt nicht, dein Blick ist richtig oder dein Blick ist falsch, sondern er sagt, wenn du schon so gedacht hast, dann hättest du es ja wenigstens anders einsetzen können als die anderen. Du hättest es den Geldverleihern übergeben können. Auch wenn es weniger Gewinn gebracht hätte, es hätte Gewinn gebracht. Du standest dir selbst im Weg. Und das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Jesus zeigt, es ihm nicht gleich zu tun, sondern das, was wir haben, anzuwenden. Egal wie viel es ist und egal, und jetzt sage ich vielleicht einen Satz, egal wie viel Wirkung wir dadurch sehen und dadurch erleben. Manches wissen wir gar nicht, was wir anstoßen bei anderen. An Positiven, vielleicht auch manchmal an Negativen. Ich kann mich gut erinnern an eine Frau, die ich getauft habe. Sie war schon sehr fortgeschritten in ihren Lebenserfahrungen. Und sie erzählte mir in einem Gespräch, meine Oma war es, die mich als Jugendliche auf die Spur des Glaubens gesetzt hat. Die mir gezeigt hat, wie wichtig Beten ist. Und so mag es viele andere Situationen geben, in denen wir Menschen vielleicht nur eine kurze Strecke begleiten. Und Gott macht am Ende etwas Gutes daraus oder lässt etwas Gutes daraus werden. Das mag ein Trost sein für alle, die nicht den schnellen Erfolg sehen. Wir sind ja gewohnt in unserer Gesellschaft, es muss immer alles schnell gehen. Doch was Gott durch unsere Gaben und das Eingesetzte bewirkt, das bleibt manchmal im Verborgenen und tritt erst viel später hervor. Das, was dem dritten Knecht vorgeworfen wird, ist, du hast das, was ich dir anvertraut habe, nicht zur Wirkung kommen lassen. Und Jesus möchte mit diesem Beispiel, dass es zur Wirkung kommt, dass es eingesetzt wird. Vielleicht mag das Doppelgebot der Liebe uns auch ein Stück Orientierung geben. Gott lieben mit allem, was man hat und ist und den Nächsten wie sich selbst. Oft messen wir uns oft an großen Glaubenshelden. Das sind die Vorbilder, denen wir nacheifern wollen und übersehen dabei vielleicht das, was Gott uns anvertraut hat. Von ihnen kann man lernen, wie man das Anvertraute einsetzt. Aber was Gott uns anvertraut hat, ist vielleicht anders als das, was Gott ihnen anvertraut hat an Kapazität und viele mehr. Und manchmal machen wir uns dadurch selber schwach. Die Geschichte mit Jesus hier von diesem Hausherrn ermutigt, das einzusetzen, was man hat, mit den Möglichkeiten, die man hat. Man muss sich auch nicht überfordern, denn von einem guten Haushalter wird nur verlangt, dass er treu ist, dass er bei der Sache bleibt. Und darin lobt der Herr die ersten beiden Knechte. Du treuer, verantwortungsbewusster Mitarbeiter. Du bist bei der Sache geblieben. Dir war mein Anliegen nicht egal. Und er lädt sie zum Fest der Freude ein. Ich kann mir vorstellen, dass Jesus auch uns so begegnen will, wenn er wiederkommt. Oder wenn wir am Lebensende stehen. Diese kleine Geschichte von Karl Zuckmayer, das ist ja auch eingebildet von dem Willem Vogt. Er stellt sich das ja auch so vor nur. Aber es beendet auch ein Stück seinen Lebensweg. Er will es jedenfalls. Wir kennen sicherlich die Geschichte von dem Hauptmann von Köpenick. Am Ende des Lebens und wenn Jesus wiederkommt, dann möchte er zu uns das auch sagen. Herzlich willkommen, ihr Treuen, die ihr dabei geblieben seid, die ihr das angewandt habt, so wie ihr es konntet, was ihr erhalten habt, die ihr es umgesetzt habt mit euren Möglichkeiten. Kommt, lasst uns miteinander freuen, dass Gott sich durchgesetzt hat in dieser Welt und der Geschichte. Amen.